Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Asta Travol im Studio. Schönen guten Abend. Fritz Keller ist kompetent und sympathisch, sagen die DFB-Delegierten, die ihn zum neuen DFB-Präsidenten gewählt haben. Was seinen Führungsstil ausmacht und welche Aufgaben anstehen, dazu gleich mehr. Und auch zur Reform der Nachwuchsausbildung, bei der die DFB-Akademie eine bedeutende Rolle spielen soll. Dort kennt sich auch Markus Weise aus. Er hat die Akademie mitentwickelt, ist jetzt aber wieder zurück beim Deutschen Hockeybund als Interims-Bundestrainer. Mit ihm spreche ich auch gleich. Außerdem spielt die Leichtathletik-WM in Katar hier eine Rolle und vieles mehr. Spieltag 6 in der Fußball-Bundesliga. Aktuell läuft der Ball hier in Köln. Der erste FC spielt gegen Hertha BSC und liegt zurück mit 0:1 und spielt auch nur noch zu 10, weil in der 42. Minute Jorge Meret die rote Karte gesehen hat. Bereits heute Nachmittag hat sich der SC Freiburg auf Tabellenplatz 3 vorgeschoben mit dem Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf. Marc Eschweiler.
Es war spielerisch keine hochklassige Partie vor 40.000 Zuschauern, aber ein Duell von zwei Mannschaften, die mit großer Leidenschaft, hoher Laufbereitschaft und viel Einsatz agierten. Am Ende triumphierte der SC Freiburg zum dritten Mal in Folge in der Fremde, weil der eingewechselte Luca Waldschmidt mit einem Schuss aus 20 Metern sehenswert zum 2:1 für die Gäste traf. In der ersten Halbzeit war Düsseldorf zunächst durch Hennings in Führung gegangen. Quasi im Gegenzug konnte Schmid für Freiburg ausgleichen. In der zweiten Halbzeit hatten beide zunächst große Chancen auf den Führungstreffer, unter anderem verschoss Freiburgs Höhler aber einen Foulelfmeter. In der 72. Minute brachte Freiburgs Trainer Christian Streich dann Joker Luca Waldschmidt und wechselte damit den Sieg für seine Mannschaft ein.
Plötzlich gehört der SC Freiburg mit RB Leipzig zu den Bayern-München-Jägern. Das ist ein ungewohntes Szenario für Trainer Christian Streich und der sagt nach der Partie:
War ein extrem schwieriges Spiel, eng umkämpft. Alle Ergebnisse wären möglich gewesen. 2-1 für uns, 2-1 für Düsseldorf 1-1, aber man hat es geschafft, dann das Spiel zu gewinnen. Es hilft uns brutal. Ne?
In der zweiten Liga hat auch jemand gewonnen, und zwar der FC St. Pauli 2:0 gegen Sandhausen. Holstein gewinnt 3:0 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, also auswärts. Und das Sachsen-Derby gewinnt Erzgebirge Aue deutlich, nämlich mit 4:1 gegen Dynamo Dresden. Einstimmig ist Fritz Keller vor zwei Tagen zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußballbundes gewählt worden. Der Ex-Clubchef des Bundesligisten SC Freiburg hatte keinen Gegenkandidaten erfolgt auf Reinhard Grindel, der im April zurückgetreten war. Schon werden Wünsche und Forderungen an den neuen DFB-Präsidenten herangetragen. Das konnte Christian Hammer am Rande des DFB-Bundestags in Frankfurt deutlich raushören.
Die Erwartungen an Keller sind enorm. Seine Aufgaben als neues Gesicht des DFB vielfältig. Der 62-Jährige muss ihn jetzt hinbekommen, den Spagat zwischen den Profis und den Amateuren. Das braucht Zeit, ist sich der DFB-Integrationsbeauftragte Kakao sicher.
Ja, ich denke, erstmal muss er sich einfinden. Hat schon gute Ansprache gehalten, gute Themen angesprochen, was wichtig ist. Das Ehrenamt, was im Fußball sehr wichtig ist, auch für das Thema Integration. Deswegen habe ich große Erwartungen an ihn.
Nia Künzer sieht mit Keller auch neue Chancen für den Frauenfußball. Die Ex-Nationalspielerin fordert jetzt mehr Entschlossenheit.
Alle Akteure wissen, dass es gilt, jetzt zusammen an einem Strang zu ziehen und den Frauenfußball und den Mädchenfußball wieder in den Fokus zu rücken. Und Fritz Keller ist natürlich schon ein geeigneter Mann, die Sache auch zu unterstützen. Und ich finde ihn in der Sache auch authentisch und glaubwürdig.
Nach dem Rücktritt von Kellers Vorgänger Reinhard Grindel hatte der DFB wichtige Positionen in der FIFA und der UEFA verloren. Heribert Bruchhagen, Mitglied im Präsidium, ist aber optimistisch, dass der DFB Einfluss zurückgewinnt.
Wir wissen um die Problematik, die da ist. Wir wissen, dass wir global gesehen auch nicht mehr der Nabel der Fußballwelt sind. Und die Schritte, die jetzt eingeleitet werden und die Ziele, die man hat, klingen für mich alle sehr schlüssig.
Breite Zustimmung, klare Ziele. Die Delegierten setzen auf Keller, die strukturelle Veränderungen jetzt anzugehen und so auch den Verband wieder in sportlich erfolgreichere und imagefördernde Zeiten zu führen. Unseren sportpolitischen Korrespondenten Robert Kemper habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie denn überhaupt Fritz Keller in Frankfurt bei seiner Wahl aufgetreten ist und wie er den DFB führen will.
Keller ist anders aufgetreten, vor allen Dingen anders als sein Vorgänger Reinhard Grindel. Er hat während seiner Präsentation frei gesprochen. Er stand nicht direkt hinter dem Rednerpult, sondern daneben und hat eine Präsentation gehalten. In der hat er die Punkte, die er angehen will, klar benannt. Aber vor allen Dingen hat er auch am Anfang gesagt, dass er sich ganz klar auch als Mitspieler sieht beim DFB, dass er sogar reinkrätschen wolle, wenn es notwendig sei. Und vor allen Dingen in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft ganz klar sich mit einbringen will, was diese Neuaufstellung des DFB betrifft.
Welche Aufgaben, die zu erledigen sind, stellt er denn in den Vordergrund?
Da teilt er. Zum einen gibt er externe Dinge vor, die er angehen will. Da hat er sich vor allen Dingen auf die Fahnen geschrieben, dass er sich für die Steuererleichterung einsetzen will von Ehrenamtlern, aber auch sich für mögliche Rentenpunkte einsetzen möchte, beziehungsweise für Haftungsbefreiung von ehrenamtlichen Vereinsvertretern, also Dinge, die vor allen Dingen auf der Amateurbasis gut ankommen. Aber auf der anderen Seite hat er nach innen angekündigt, dass er eine Generalinventur plant, vor allen Dingen in den sportlichen und wirtschaftlichen Bereichen, und dass er da eben nochmal genau nachschauen will, wie dort vor allen Dingen auch Finanzströme ablaufen. Und das möchte er mit einer externen Agentur angehen oder mit einem externen Dienstleister. Und dann wird man natürlich erstmal abwarten müssen, was das bringt.
Wie wichtig ist Keller auch für die zuletzt sehr angekratzte Reputation des DFB?
Natürlich braucht der DFB händeringend vor allen Dingen eine neue Außendarstellung. Und mit Keller hat man eben einen gefunden oder glaubt man, jemanden gefunden zu haben, der sich eben, wie wir es eingangs schon beschrieben haben, etwas abhebt von dem gängigen Funktionären. Allerdings muss man natürlich abwarten, inwieweit Keller überhaupt Bewegungsspielraum hat, auch durch die gerade skizzierten Punkte, die er gerne angehen möchte, weil er wird keine Richtlinienkompetenz mehr innehaben. Das heißt, er kann sich eigentlich laut Satzung nicht mehr direkt in das operative Geschäft einbringen, kann nicht mehr genau bestimmen, wo es lang zu gehen hat. Und er hat natürlich in seinem Präsidium Leute mitsitzen, die massive Macht haben. Allen voran Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußballliga, aber eben auch Rainer Koch, der Chef der Amateure. Und da wird man sehen, inwieweit sich Fritz Keller als DFB-Präsident dort freischwimmen kann und eben auch dem DFB eine Art Profil oder sein Profil aufdrücken kann.
Hinzu kommt ja auch noch, dass der von Ihnen gerade angesprochene DFB-Vizepräsident Rainer Koch sich selbst für internationale Aufgaben empfehlen möchte. Er möchte zumindest gerne im europäischen Kontinentalverband mitmischen. Gerade mit Blick auf die EM 2024. Hierzulande. Wie stehen denn da seine Chancen?
Die stehen ganz gut. Sie haben den Faustpfand des DFB angesprochen. Das ist natürlich die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Man muss wissen, nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel aus dem FIFA-Council und dem UEFA-Vorstand hat die UEFA zwar die Stelle im FIFA-Council nachbesetzt, allerdings ist die Stelle im UEFA-Vorstand, also im Vorstand der Europäischen Fußballkonföderation, weiter vakant. Der Kongress, auf dem gewählt wird, ist im nächsten März. Und da hat der DFB gute Chancen, mit Rainer Koch eben dort wieder einzuziehen.
Koch wurde ja gerade bei der DFB-Ethikkommission angezeigt, weil er im Vorfeld des DFB-Bundesjugendtags 2016 angeblich unlauteren Druck ausgeübt haben soll. Sie haben am Freitag ja Rainer Koch darauf angesprochen. Was hat er Ihnen gesagt?
Na, er hat gesagt, dass an den Vorwürfen nichts dran sei. Seine Prognose ist, dass zwar dieser Brief bei der DFB-Ethikkommission vorliegt, aber dass diese niemals gegen ihn ein Verfahren eröffnen werde. Er verwahrt sich auch dagegen, dass er irgendwie Drohungen ausgesprochen habe gegen Funktionäre, noch dass er andere Funktionäre protegiert habe. Diese habe er nicht mehr gekannt. Er meint, das wird schon bald keine Rolle mehr spielen. Es wird sich zeigen, wie es in dieser Sache weitergeht.
Robert Kempe war das, der auf dem DFB-Bundestag noch viel ausführlicher mit Vizepräsident Rainer Koch sprechen konnte. 30 Minuten nämlich fast, das komplette Sportgespräch gibt es ja heute Abend ab 23.30 Uhr, später dann auch ausführlich im Netz unter deutschlandfunk.de/sport oder da, wo Sie sonst auch Podcasts finden. Und in dieser Minute, der 59. geht Hertha BSC mit 2:0 hier im Kölner Stadion in Führung. Kaum ist er drin, trifft er. Vedat Ibisevic hat sozusagen das 2:0 erzielt. Bleiben wir beim DFB, denn da werden künftig, auch das steht jetzt fest, alle Aktivitäten, mit denen Geld verdient wird, von der DFB GmbH verantwortet. Generalsekretär Friedrich Curtius ist da dann der starke Mann. Oliver Bierhoff, der Nationalmannschaftsmanager, ist als Geschäftsführer Sport vorgesehen. Er präsentierte beim Bundestag sehr selbstkritisch den Plan, wie die Rückkehr in die Weltspitze gelingen soll. Und dabei geht es vor allem um eine Verbesserung der Aus- und Weiterbildung der Spieler, aber auch der Trainer. Dabei spielt die DFB-Akademie eine große Rolle. Welche hat Daniel Teveleit hinterfragt?
Die Krise des deutschen Fußballs hat viele Facetten. Seit mehr als 6 Jahren stand kein Bundesliga-Verein mehr in einem Europapokalfinale. Das frühe Aus bei der Weltmeisterschaft 2018 und die folgenden Niederlagen in der Nations League waren ein weiteres Symptom. Und in vielen Clubs wird geklagt, dass immer weniger deutsche Talente mit Potenzial für die ganz großen Erfolge in den Nachwuchsleistungszentren auftauchen. Es wird nach Ursachen geforscht, über Lösungen nachgedacht. Aber an einer Stelle im System hat bereits eine kleine Revolution stattgefunden. Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit wurde eine grundlegende Umstrukturierung der Trainerausbildung vorgenommen, erzählt Tobias Haupt, der Leiter der neu geschaffenen Akademie des Deutschen Fußballbundes.
Ja, wir leben ja in einer sehr digitalen Welt, die sich in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit weiterentwickelt, verändert. Der gesamte Fußball ist global geworden und das Anforderungsprofil an die Trainer hat sich eben in den letzten 3 bis 5 Jahren nochmal massiv verändert, ist sehr komplex geworden und wir haben die letzten 11 Jahre im Fußballlehrer relativ wenige inhaltliche Änderungen vorgenommen. Und dann war es für uns einfach auch eine logische Konsequenz zu sagen, wir müssen auch den Fußballlehrer auf unterschiedlichen Ebenen reformieren.
In den Monaten nach dem WM-Schock 2018 wurde alles hinterfragt. Der langjährige Lehrgangsleiter Frank Wormuth hat den Deutschen Fußballbund schon vor dem Vorrundenaus verlassen. Sein Nachfolger Daniel Nitschkowski beließ in seinem ersten Jahr noch vieles beim Alten. Aber gemeinsam mit der sportlichen Leitung des DFB initiierte er einen intensiven Austausch mit den Sportdirektoren der Bundesliga-Vereine, um herauszufinden, was die Trainer besser können sollten. Und er betrieb ein ausgiebiges Studium der Ausbildung in anderen Nationen. Besonders der Blick nach England hat die DFB-Leute beeindruckt, erzählt Nitschkowski.
In England passiert ja einiges zurzeit. Die haben wahnsinnig viele Talente vorgebracht, die jetzt nicht unbedingt alle was mit der Trainerausbildung an sich zu tun haben, aber mit dem Gesamtsystem. Und in England ist es so, dass ein sehr, sehr großer Fokus drauf gelegt wird, Trainer wirklich in ihrer alltäglichen Situation auszubilden. Dann wirklich zu sagen, hey, am besten können wir die doch da entwickeln, wo sie tatsächlich arbeiten. Da hat alles, was du besprichst, eine konkrete Situation, an der du dich orientieren kannst, an der du Dinge diskutieren kannst. Und da sind die Engländer mit sehr, sehr viel Geld, muss man auch dazu sagen, eingestiegen, haben ein Netzwerk an Ausbildern national aufgebaut, die wirklich tief in die Vereine wirken.
Im laufenden Jahr absolvieren die angehenden Fußballlehrer auch in Deutschland einen Teil ihrer Ausbildung in den Vereinen. Sie erhalten individuell zugeschnittene Aufgabenstellungen, die auf die jeweilige Situation des eigenen Teams abgestimmt sind. Manuel Baum, der ehemalige Coach des FC Augsburg, der derzeit die deutsche U20-Nationalmannschaft trainiert, besucht die Lehrgangsteilnehmer und arbeitet mit ihnen am sogenannten Lernortverein. 25% Präsenzzeit an der Sportschule Hennef wird dadurch eingespart. Zudem sollen Spezialisierungen schon in der Ausbildung möglich werden, auf den Nachwuchsbereich, auf bestimmte Assistenztrainerpositionen oder die Arbeit in einem Verband. Und nicht zuletzt wird den Anwärtern empfohlen, unbedingt viele Erfahrungen im Amateur- und Jugendfußball zu sammeln, bevor sie sich auf die schillernde Bundesliga-Bühne begeben, erklärt Haupt.
Wir haben uns die Trainerentwicklungen der letzten 17 Jahre angesehen. Also haben wir untersucht, jeden Trainer, der in den letzten 17 Jahren im deutschen Profifußball seinen Einstieg hatte, wie haben sich die entwickelt? Und haben dann gesehen, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen denen, die über 7 bis 10 Jahre Praxiserfahrung im Amateurfußball hatten, im Vergleich zu den ehemaligen internationalen Profis, die direkt als Trainer in den Profibereich gehen. Und haben dann gesagt, wir müssen die Ausbildung raus aus dem Hörsaal und rein in die Praxis bringen.
Trockene Lerninhalte aus den Fächern Sportwissenschaft und Medizin können auf einem digitalen Campus erlernt werden. Es gibt Feedbackgespräche in Videokonferenzen, Webseminare und eine Plattform zum Austausch der Teilnehmer untereinander. Neue Generationen dieses Trainertypus, der einmal mit dem Begriff Laptop-Trainer etikettiert wurde, wollen sie aber auf keinen Fall hervorbringen. Die Ausbilder haben sich mit einem wiederkehrenden Vorwurf auseinandergesetzt. Die Absolventen des Lehrgangs seien zwar bestens vertraut mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, sie können virtuos durch den Datenwust der Analysten navigieren und 4-mal pro Partie das System ihres Teams umstellen, zu kurz komme aber die Arbeit mit den Menschen. Technisch-taktisch werde natürlich weiterhin neuestes Wissen vermittelt, berichtet Lehrgangsleiter Nitschkowski, aber
das, was darüber hinaus dann wichtig wurde, war tatsächlich dieser zwischenmenschliche Aspekt. Also wie führe ich ein Gespräch? Wie sind denn Spieler eigentlich gestrickt? Wie sind Profis gestrickt? Weil wir müssen uns ja auch immer vor Augen halten, nicht jeder der Trainer, die dann die Lizenz bekommen, hat auch schon im Profibereich gearbeitet oder gespielt. Und diese Erkenntnis, wie funktionieren Profis, wie kann ich mit denen umgehen, sodass ich sie überzeuge und sie meinem Weg folgen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Trainersein. Der wichtigste, würde ich sagen.
Beim DFB wurde erkannt, dass dauerhaft erfolgreiche Trainer wie Jürgen Klopp, Lucien Favre, Friedhelm Funkel oder Christian Streich in ihren Clubs und von ihren Spielern immer auch für ihre außergewöhnliche soziale Kompetenz, für ihren Umgang mit den hochkomplexen Prozessen innerhalb ihrer Mannschaften gelobt werden. Dass diese Einsicht erst jetzt unter dem neuen Lehrgangsleiter und dem Einfluss der DFB-Akademie zu Veränderungen führt, zeigt, wie langsam vieles in den vergangenen Jahren lief. Und für bereits etablierte Trainer, die ohne diesen Lernschwerpunkt ausgebildet wurden, gibt es neuerdings Fortbildungsseminare. Da gehe es
nur noch um Führungsthemen, ganz viel Kommunikation, beispielsweise so im interkulturellen Kontext. Welche Werte treten in anderen kulturellen Kontexten auf und wie gehe ich damit um? Das ist eine Möglichkeit, sich als Trainer fortzubilden. Das ist aber sicherlich ein Bereich, in den wir in Zukunft noch stärker reingehen.
In die Reform der Fußball-Nachwuchsausbildung. Daniel Teveleit hat sich für uns ein Bild von den entsprechenden DFB-Plänen gemacht. Und unterdessen wird es ganz bitter für die Kölner Fußballer. Sie liegen inzwischen mit 0:3 hinten, weil Vedat Ibisevic schon wieder getroffen hat. In der 63. Minute geht Hertha BSC deswegen mit 3:0 in Führung. Athletinnen und Athleten, die entkräftet, enttäuscht, entwürdigt ins Ziel kommen, vor leeren Rängen, zu unmenschlichen Zeiten und bei unzumutbaren Temperaturen. Das sind die traurigen und ja auch bizarren Bilder, die sich aktuell von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Wüstenstaat Katar nach diesen ersten Wettkämpfen einprägen. In Doha bin ich jetzt mit Jens-Jörg Rieck verbunden, der eigentlich als Leichtathletik-Experte aus vollem Herzen reportiert. Aber jetzt auch bei diesem Event, Herr Rieck?
Nee, das sind natürlich Situationen, die uns keinen richtigen Spaß machen, auch jetzt nicht. Ich kann aktuell ein Bild beisteuern aus diesem Stadion. Es läuft das Finale im Stabhochsprung der Frauen. Wir werden heute Abend die 100 Meter der Frauen erleben. Also zwei wirkliche Highlights beispielsweise in diesem Wettkampfprogramm mit insgesamt ja 5 Entscheidungen. Und was sehe ich an Zuschauern? Vielleicht sind es 2.000, 2.500. Ich habe schon überlegt, ob das der Minusrekord ist bei Weltmeisterschaften. Und ich habe in der Tat 1-2 übertragen, also das ist schon ein sehr trauriges Bild.
Bereits gestern Abend ja hat Alina Reh aus Ulm im Finale über 10.000 Meter aufgegeben mit heftigen Magenkrämpfen. Sie sagt, der Wechsel zwischen heiß und kalt habe ihren Zusammenbruch bewirkt. Wie kalt ist es denn eigentlich im Stadion?
Im Stadion jetzt für uns hier oben, aber man muss das natürlich relativieren, ob man echten Hochleistungssport betreibt oder hier nur darüber spricht. Das sind natürlich Welten. Es sind sehr, sehr angenehme 25 Grad. Es sind ja diese 500 Düsen, die ökologische Bilanz schieben wir jetzt mal traurig auch beiseite und sagen, zum Arbeiten und zum Wettkampf im Stadion, das ist absolut in Ordnung, aber auch richtig angesprochen, der Wechsel, wenn man von draußen hineinkommt, dann in dieses Stadion, diese heiße Wand draußen und diese Kälte drin, gerade in diesen Callrooms, wo man sich auf den Wettkampf einstellt, das ist schon extrem. Und am schlechtesten, und das ist wirklich der absolute Minuspunkt, sind die Straßenwettbewerbe, also die Marathons und die Geherentscheidung, gar kein Besuch und dann natürlich diese extremen Luftfeuchtigkeitsprobleme. Also die Temperatur ist es gar nicht so sehr. Ich habe heute auch einige Male darauf hingewiesen, dass wir auch in Berlin im letzten Jahr 32 Grad hatten. Auch das war ein warmer Marathon. Auch da klagten die Läuferinnen, aber eben nicht 73% Luftfeuchtigkeit. Ein Thema, das uns dann im kommenden Sommer gleich wieder begleiten wird in Tokio.
Ja. Welchen sportlichen Wert kann denn so eine WM überhaupt noch haben?
Ja, sie wird natürlich als eine der schlechtesten Weltmeisterschaften in die Statistik gehen. Ich sehe keinen Grund, warum jetzt hier noch ein großer Turnover gelingen soll und das plötzlich hier ein Fest werden soll. Wir sind natürlich auch verwöhnt von echten Leichtathletikstätten, wie beispielsweise eben Berlin oder zuletzt bei den Weltmeisterschaften in London. Natürlich ist ein globaler Sport nicht nur dann in den Regionen auszurichten, wo vermeintlich nur Top-Bedingungen herrschen. Man muss natürlich auch versuchen, die Welt einzubinden und kann nicht sagen, wir machen das nur in Europa und ihr habt damit nichts zu tun. Das verstehe ich schon. Allerdings ist das hier in vielerlei Hinsicht in der Planung und Umsetzung enttäuschend. Also es gibt im Anschluss zumindest ein kleiner Pluspunkt, da noch so eine Konferenz in Sachen Klima, um einiges besser zu machen bei den nächsten Weltmeisterschaften.
Die Minuskulisse im Stadion haben Sie schon angesprochen. Die war ja auch gestern bei der Farce des 100-Meter-Laufs der Herren zu sehen. Sonst eines der Highlights einer WM. Nach 3 verpassten Dopingtests konnte der US-Amerikaner Christian Coleman nur durch juristische Tricks starten. Wie beantwortet er denn heute unbequeme Fragen?
Also heute ist er erstmal gar nicht gelaufen über die 200 Meter. Er hat natürlich dann immer gesagt, ich habe nichts zu verbergen und hat jetzt so ein bisschen sich gestern in diesen Presseterminen darauf versucht, herüber zu retten, dass jetzt die weiße Presse das so eine Art Rassismus-Thema aufmacht und ihn da beschuldigt. Man muss aber dazu sagen, und dazu muss man jetzt kein hochwissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Spezialdoping-Labor sein, dass bei den 100-Meter-Weltmeisterinnen der jüngeren Geschichte nur einer nicht überführt wurde. Und das ist Usain Bolt. Und er, Sie haben es absolut richtig gesagt, das ist ja eine juristische Spitzfindigkeit gewesen, diesen einen Test außerhalb der 12 Monate dann mit seinen Anwälten zu verlagern, sodass er auf 13 Monate kam und damit der Sperre umging. Also da haben wir natürlich gar kein gutes Gefühl.
Für weitere Diskussionen sorgt auch noch eine neue Kamera in den Startblöcken, die die Gesichter der Läufer, Läuferinnen von unten aufnimmt. Löst diese Perspektive nur bei Frauen Unbehagen aus?
Ja, die männlichen Läufer haben das nicht beklagt, aber ich fand, wie Gina Lückenkämper das erklärt hat, das fand ich schon eindrucksvoll.
Ein bisschen kritisch, gerade für Frauen. Weil die eine Kamera nach oben geht und wir da drüber steigen müssen. Und das, ich frage mich die ganze Zeit, wer das entwickelt hat, aber eine Frau wird wahrscheinlich nicht daran beteiligt gewesen sein an der Entwicklung, ne?
Ja, viel deutlicher kann ich das von hier oben auch nicht sagen, und zumal diese Bilder auch keine erhellenden Perspektiven auf die Wettkämpfe geben. Es gibt von oben ein, zwei neue Einstellungen, die wirklich hilfreich sind, um die Wettkämpfe besser abzubilden. Aber bei den Straßenwettbewerben hat man sich zum Beispiel überhaupt keine Mühe gegeben. Das ist abgefilmt wie so ein kleines Laubenpieper-Sportfest. Also das ist... Wie gesagt, alles in allem bislang keine Bewerbung für große Leichtathletik-Sportfeste hier in Doha.
Ganz kurz noch, wo schauen Sie heute Abend besonders hin? Welche Wettkämpfe?
Also ich schaue natürlich schon auf den Stabhochsprung der Frauen. Das ist ein absolut hochklassiger Wettkampf. Lisa Rischig nur mit Außenseiterchancen. Sie ist mit einem Fehlversuch gestartet, hat jetzt gerade bei 4,70 wieder gerissen. Und ich freue mich natürlich auch auf die 100 Meter. Vielleicht gelingt ja ein Wunder. Und Gina Lückenkämper oder Tatjana Pinto schaffen sogar den Sprung in das Finale.
Vielen Dank, Jens-Jörg Rieck, live aus Doha, wo aktuell die Leichtathletik-Weltmeisterschaften viel negativen Gesprächsstoff vor allem bietet. Jens-Jörg Rieck hat es angesprochen, der Berlin-Marathon im letzten Jahr wurde auch heute wieder gestartet. Mit knapp 47.000 Teilnehmern meldet der Veranstalter. Dazu 1 Million Zuschauer trotz Regens und dem Ziel eine äthiopische Übermacht. Lars Becker.
Was für eine herausragende Leistung von Kenenisa Bekele. Der Äthiopier verpasste den vor einem Jahr von Eliud Kipchoge in Berlin aufgestellten Fabelweltrekord nur um 2 Sekunden. Bekele, der vielleicht beste Langstreckenläufer der Geschichte auf der Bahn, schien nach 30 Kilometern schon geschlagen, musste abreißen lassen, aber der Routinier hatte sich sein Rennen fantastisch eingeteilt, wurde immer schneller, überholte den lange führenden Birhanu Lagese und lief dann ein einsames Rennen gegen die Uhr. Am Ende fehlten 2 Sekunden. Auch bei den Frauen gab es einen äthiopischen Doppelsieg. Aschete Bekele gewann im Schlussspurt vor Mare Dibaba. Titelverteidigerin und Favoritin Glenys Cherono musste, geschwächt von einem Infekt, mit Magenproblemen aufgeben.
Miserables Wetter mit Dauerregen in der Nacht hatte dafür gesorgt, dass zum Abschluss der Straßenrad-Weltmeisterschaften im britischen Harrogate der Streckenkurs verändert und um gut 20 Kilometer verkürzt wurde. Das deutsche Team war dennoch chancenlos. Den Sieg holte sich stattdessen ein Außenseiter, fasst Holger Gersgaard zusammen.
Während der neue Weltmeister Mats Petersen aus Dänemark alle verblüffte, schnitten die deutschen Radprofis im Rahmen der Erwartungen ab. Ohne den verletzten deutschen Meister Maximilian Schachmann waren die Chancen ohnehin nicht allzu groß. Trotzdem waren mit John Degenkolb und Nils Politt 2 Deutsche bis zuletzt weit vorn. Politt verpasste im Dauerregen und bei kühlen Temperaturen nur knapp die letztlich entscheidende Gruppe.
Ich wusste, dass in der Runde, konnte ich mir gut vorstellen, dass die Post abging, und deswegen bin ich auch losgefahren. Und das waren halt vielleicht 20 oder 100 Meter zu wenig.
John Degenkolb sprintete noch um einen Top-10-Platz, aber nach 261 Kilometern fehlte die nötige Spritzigkeit. So erreichte er Platz 15, immerhin das beste deutsche WM-Ergebnis seit 5 Jahren.
Hätte mir klar gewünscht, nochmal ein Top-10-Ergebnis hier zu fahren heute, aber da vorne mit dabei gewesen, ich glaube, dass das Wetter mir schon auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, aber... Für ganz vorne hat es leider nicht gereicht.
John Degenkolb konnte dann einem Teamkollegen zu Gold gratulieren, denn er fährt mit Mats Petersen gemeinsam in einem Profiteam. Der erst 23-jährige Däne, im vergangenen Jahr Zweiter der Flandern-Rundfahrt, gewann ziemlich überraschend in einem Dreiersprint gegen den Europameister von 2018 Matteo Trentin aus Italien und gegen den Schweizer Stefan Küng, der ebenso unerwartet Bronze gewann. Schwer geschlagen die Favoriten Van der Poel, Gilbert und Alaphilippe letztlich chancenlos. Der dreimalige Weltmeister Peter Sagan wurde immerhin noch Fünfter.
Deutschland wartet also weiter auf einen Straßenrad-Weltmeister, auch 53 Jahre nach dem Sieg von Rudi Altig auf dem Nürburgring. Fabian Wegmann ist Ex-Radprofi und sportlicher Leiter der Deutschland-Tour, also auch Streckenplaner, und jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Wegmann.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Wegmann, viele Fahrer, auch Favoriten, sind heute aus dem Rennen ausgestiegen. Es war zwischenzeitlich gefährlich durch die nassen Straßen. Wie stufen Sie denn die Bedingungen heute ein?
Ja, es war extrem. Es hat sich ja schon angedeutet in den letzten Tagen. Gab immer wieder schlechtes Wetter, gerade bei den Zeitfahrwettbewerben. In der U23-Klasse sind ja auch einige Fahrer gestürzt. Also da war von auszugehen, dass es so schlechtes Wetter wird, dass es dann so schlecht ist, dass sogar die Strecke geändert werden muss. Damit hatte man nicht gerechnet, aber es war ganz klar ein ganz, ganz schweres Rennen und die Temperaturen und dann die Nässe haben es natürlich doppelt hart gemacht.
Überraschungssieger Mats Petersen aus Dänemark kam damit aber dennoch bestens zurecht. Was hat dem 23-jährigen Außenseiter denn in die Karten gespielt?
Ja, auf jeden Fall das Wetter. Ich bin mit ihm sogar noch in meiner letzten Profisaison zusammengefahren in einem Team und er ist ein Fahrer aus Dänemark und ich weiß, dass er das Wetter liebt. Es war nicht ganz überraschend. Er war schon mal Zweiter der Flandern-Rundfahrt vor 2 Jahren. Da hat er eine extrem starke Leistung schon gezeigt und da hat man auch schon gesehen, dass er auch Rennen über die 250 Kilometer, 260 Kilometer ganz vorne beenden kann. Dass er natürlich hinterher so stark ist, hatte ich auch nicht gedacht, mit Matteo Trentin vorne mit dabei. Der war mit Sicherheit stärker normalerweise einzuschätzen. Nur er muss in der vorletzten Runde ist Trentin nach vorne gefahren und da muss er sehr viel Energie aufwenden und die hat ihm dann hinterher gefehlt und das ist hat Mats Petersen dann in die Karten gespielt.
Dagegen hatte Pascal Ackermann Pech, ihn bremste zwischendurch ein Plattfuß, dann gab er auf, 28 Kilometer vor dem Ziel. Damit gibt es insgesamt seit 2016 nun zum dritten Mal in Serie bei den Frauen und den Männern keine Medaille in den olympischen Disziplinen für den Bund Deutscher Radfahrer. Steckt er in einer Krise?
Nein, ganz im Gegenteil. Also das kann man nicht sagen. Wir haben jetzt auch gesehen, was wir für junge, gute Fahrer haben, auch bei der Tour de France, die war ja sehr erfolgreich. Nils Bollett war ganz nah dran. Als die Attacke ging mit Matteo Trentin, da ist er kurz vorher, hatte er attackiert, wird gerade eingeholt und hier mal oben an der Kuppe sind nur 2 Sekunden gefehlt. Also das wäre auch seine Gruppe gewesen und dann hätte er vielleicht sogar um den Weg mitfahren können. Sie sind ganz stark gefahren, auch John Degenkolb war stark heute dabei, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Aber da kann man nicht von Krise reden. Also die deutschen Fahrer sind ganz weit vorne mit dabei.
Zumal ja dem BDR aktuell auch Ausfälle und Verletzungen zu schaffen machen. Das heißt also, 10 Monate vor Beginn der Olympischen Spiele sehen Sie durchaus noch alle Chancen und Möglichkeiten für den Bund Deutscher Radfahrer.
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben ja gesehen, wie die Tour de France auch dieses Jahr gelaufen ist. Da haben wir Fahrer, die da vorne mit reinfahren können. Das ist, da sehe ich überhaupt keine Krise. Das ist jetzt nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft haben, aber ist es auch keine desaströse Niederlage.
Diese Straßenrad-WM war ja im Vorfeld heftig umstritten, was ihren sportlichen Wert anbelangt, weil viele Favoriten gar nicht erst am Start waren. Wie sehen Sie das?
Ach, das kann ich so nicht sagen. Ich meine, der ehemalige Weltmeister oder der letztjährige Weltmeister Alejandro Valverde war vorne mit dabei, Christoph war mit dabei, Peter Sagan, der dreimalige Weltmeister. Also waren schon einige sehr starke Fahrer mit dabei. Das kann ich jetzt so nicht sehen. Also das ist normalerweise ist die WM immer ein Highlight für jeden Rennfahrer und jeder bereitet sich gut drauf vor. Und deswegen ist sie immer hart umkämpft. Wie gesagt, dieses Jahr hatten einige Fahrer auch Probleme mit dem Wetter, hatten auch ein bisschen Pech, gerade bei den Top-Favoriten. Aber so ist das nun mal. Jeder muss mit diesen Bedingungen halt damit zurechtkommen. Und 261 Kilometer bei 10 Grad durch den Regen, da gewinnt man nicht mal eben so. Das ist schon ein richtig schweres Rennen.
Fabian Wegmann war das, der deutsche Ex-Radprofi und sportliche Leiter der Deutschlandtour. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk, Herr Wegmann.
Ja, danke Ihnen auch.
Danke. Sie ist erst 19 Jahre alt und hat keine Ahnung, was da passiert ist heute, sagt die Leipzigerin Andrea Herzog selbst ungläubig nach ihrem WM-Sieg im Kanuslalom. Thorsten vom Wege.
Andrea Herzog paddelte am Abschlusstag der Welttitelkämpfe im spanischen CEO im Kanadier eine zu Gold und rettete damit die bis dato schlechte Bilanz der Asse des deutschen Kanuverbandes. Schon mit dem Einzug in den Endlauf hatte die 19-Jährige ihren Startplatz bei den Olympischen Spielen in Tokio klargemacht und dem Verband die Startberechtigung bei Olympia gesichert. Befreit von diesem Druck, setzte die Leipzigerin im Endlauf noch einen drauf und belohnte sich mit Gold, ihrer ersten internationalen Einzelmedaille bei den Erwachsenen. Da ist man baff.
Also eigentlich wollte ich nur den olympischen Platz erreichen, was mir jetzt im Endeffekt auch gelungen ist mit dem Finaleinzug und jetzt ist es eine Goldmedaille.
Heimtrainer Felix Michel dagegen platzte fast vor Stolz.
Das ist jetzt absolutes Sahnetüpfchen und ich freue mich unheimlich. Ja, das ist ein wahnsinniger Erfolg und
Jetzt geht's nach Tokio.
Titelverteidiger Hannes Aigner hatte in der zweiten Entscheidung des Tages dem Kajak einer der Herren den Einzug in den Endlauf verpasst. Ein früher Torfehler verbunden mit 2 Strafsekunden verhinderte ein besseres Resultat. Platz 12 reichte aber, um den Quotenplatz für den Deutschen Kanuverband bei den Olympischen Spielen abzusichern. Der Titel im K1 der Männer ging an Jiří Preskavec aus Tschechien.
Nachdem Sebastian Vettel zuletzt wieder mal einen Sieg in der Formel 1 feiern konnte, erwischte er mit seinem Ferrari heute beim Großen Preis von Russland in Sotschi einen sehr schwarzen Tag. Harry Kina.
Falsche Strategie, verwirrende Ansagen aus der Boxengasse und ein defektes Auto. Ferrari hat den sicher geglaubten Sieg in Sotschi weggeworfen und sich blamiert. Dabei lagen die beiden Roten Sebastian Vettel und Charles Leclerc bis Mitte des Rennens souverän vorne. Die Ferrari-Teamleitung wollte aber per Stallorder diese Reihenfolge ständig ändern. Vettel ließ Leclerc aber nicht freiwillig vorbei. Erst durch einen Boxenstopp gelang Ferrari das fragwürdige Manöver. Vettel musste sein Auto dann in der 28. Runde sogar mit einem Defekt abstellen, keine Motorleistung. In der darauffolgenden Safety-Car-Phase übernahm Lewis Hamilton im Mercedes die Führung. Ferrari verspekulierte sich dann erneut mit einem Boxenstopp, Valtteri Bottas im zweiten Mercedes profitierte davon und fuhr vor Leclerc auf Platz 2.
Markus Weise ist wieder zurück im Deutschen Hockeybund. Nach seinem zwischenzeitlichen Engagement beim Deutschen Fußballbund als Abteilungsleiter für Entwicklung und Innovation ist er nun Interims-Hockey-Bundestrainer mit dem Ziel, die deutsche Auswahl erfolgreich durch die beiden Olympia-Playoffs gegen Österreich Anfang November zu führen. Zudem ist Weise ab dem 1. Oktober auch noch Bundesstützpunktleiter in Vollzeit in Hamburg mit großem Tatendrang, wie er mir vor kurzem erzählt hat.
Nach 3,5 Jahren Pause ist er vielleicht doch ein bisschen größer als früher, weil es ja doch wieder echt eine gute Herausforderung ist, zurück im alten Lager zu sein mit neuer Motivation.
Sie kehren ja zurück zu einem Verband, den Sie noch Anfang dieses Jahres kritisiert haben. Das Binnenverhältnis stimme nicht, die Verbandsführung, der Umgangston, die Strukturen seien unprofessionell und auch die Außendarstellung des Verbandes bemängelten Sie ja in einem offenen Brief zusammen mit anderen. Bedeutet Ihre Rückkehr, dass Sie gehört wurden und die Probleme jetzt angehen können oder dass jetzt schon wieder alles im Lot ist?
Also ich glaube nicht, dass jetzt schon wieder alles im Lot ist. Ich kritisiere nach wie vor, dass wir beim Umgang untereinander noch ein gutes Stück zurückzulegen haben, aber das neue Präsidium hat definitiv einen Anfang gemacht. Es ist ja auch kein Selbstgänger gewesen, dass sich ein neu formiertes Team durchsetzt gegen das arrivierte Team, das vorher da war. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, ja.
Umgang und Kommunikation haben Sie gerade schon angesprochen. Was sind noch Baustellen, die Sie angehen wollen?
Ja gut, die größte Baustelle, die wir momentan haben als Verband, ist die nicht qualifizierte Männermannschaft und auch noch nicht qualifizierte Frauenmannschaft. Und für uns als Verband ist es natürlich überlebenswichtig, dass wir bei den Olympischen Spielen nicht nur teilnehmen, sondern auch erfolgreich teilnehmen. Und deshalb müssen wir jetzt ganz schnell die Quali safe machen und dann in der anschließenden Phase ganz viele Hausaufgaben erledigen, denn wir haben schon einen gewissen Rückstand auf die absolute Weltspitze. Und wenn wir da nicht mit einer Touristenmannschaft in Tokio antreten wollen, dann muss auch schon jetzt direkt im Spätjahr kräftig angefangen werden, die Pedale zu treten und den Rückstand aufzuholen. Es ist aber definitiv machbar und ich glaube, wenn wir eine ausreichend große Anzahl an Jungs zusammenfinden, die sich da committen und die einfach sagen, ja, ich will da nicht nur als Tourist hinfahren, sondern ich will da auch was reißen bei dem Turnier, dann können wir definitiv noch auf die richtige Spur zurückfinden.
Als Interimsbundestrainer stehen Sie jetzt vor diesen Herausforderungen. Da sind Sie der Feuerwehrmann, der nach dem Rücktritt von Stefan Kermaß nach der enttäuschenden EM Platz 4 war, das ja den Erfolg zurückbringen soll. Sie sehen Ihre neue Mannschaft jetzt erst im Oktober. Was wird die größte Herausforderung sein?
Die größte Herausforderung wird sein, dass ich kenne einen Teil der Spieler praktisch gar nicht. Die kennen auch dann mich nicht. Einen Teil kenne ich natürlich sehr gut. Aber in den 3,5 Jahren hat sich natürlich wahnsinnig viel getan, auch im Kader. Es hat sich wahnsinnig viel getan aus taktischer Sicht. Deshalb wird meine Rolle auch nicht 1:1 die sein, die ich vorher hatte. Ich habe sehr großen Respekt vor der Aufgabe, habe mir mein Trainerteam zusammengesucht, wird jetzt im Oktober das erste Camp machen. Also wir haben insgesamt 2 Vorbereitungsmaßnahmen und dann die beiden Spiele gegen Österreich. Also ich habe sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe, obwohl alle erzählen, naja, das ist ja ein Selbstläufer. Ich glaube, in der jetzigen Phase, das sind ja wieder Entscheidungsspiele und genau da hakt es sozusagen ein bisschen die letzten 3 Jahre, dass man genau die sogenannten Entscheidungsspiele nicht gewonnen hat. Und wenn du das 3 Jahre gemacht hast, dann setzt sich so eine Art Muster fest. Also die größte Herausforderung wird sein, in der Kürze der Zeit genau dieses Muster aufzubrechen und zu ersetzen durch ein anderes, das Erfolg wahrscheinlicher macht.
Heißt wahrscheinlich auch die mentale Stärke wiederfinden.
Ja, definitiv. Also die Mannschaft ist ja jetzt genau nicht erfolgsverwöhnt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie Entscheidungsspiele gewinnt. Also muss man jetzt in der ersten Phase den Kader konsolidieren, Sicherheit reinbringen, 2 Spiele gewinnen und danach kann man dann nochmal eine Dynamik reinbringen, das Kaderfass nochmal öffnen, ein bisschen den Konkurrenzdruck erhöhen. Aber das wäre zur jetzigen Phase Blödsinn. Deshalb werde ich mich da fokussieren auf die 18 Spieler, die auch die Europameisterschaft gespielt haben, plus noch 4, 2, die verletzt waren und 2 andere Kandidaten, die interessant sind. Also wir werden jetzt nicht mit einem Riesenkreis starten und dann noch 10 Mann rausnominieren müssen, sondern es wird ein überschaubar großer Kreis sein. Und da geht es eigentlich nur darum, Sicherheit reinzubringen, die Abläufe klar zu ziehen und dann die Aufgabe mit einer guten Portion Selbstüberzeugung anzugehen.
Vorausgesetzt, die Aufgabe gelingt, Sie gewinnen mit dem DAB-Team gegen Österreich und qualifizieren sich dann also für die Olympischen Spiele in Tokio. Wird dann ein neuer Bundestrainer kommen oder müssen Sie dann eigentlich nicht auch für die Kontinuität dabei bleiben?
Also es wird definitiv ein neuer Bundestrainer kommen, der wird auch gerade gesucht. Ich werde aber sehr wahrscheinlich trotzdem den Rest des Weges in einer noch zu genauer definierenden Rolle begleiten. Also ich habe auch da richtig Bock drauf. Aber wie gesagt, ich will nicht nach 3,5 Jahren zurück in meine genau alte Rolle. Da hat sich die Welt schon ein bisschen weiter gedreht. Aber ich glaube schon, dass ich dem neuen Trainerteam und auch der Mannschaft auf dem Weg nach Tokio und vielleicht auch in Tokio definitiv helfen kann. Aber es wird eben nicht genau 1:1 der Bundestrainer sein. Den mache ich jetzt nur für die nächsten 5 Wochen.
Eine neue Aufgabe kommt definitiv. Ihre neue Position als Bundesstützpunktleiter bedeutet vor allem viel strukturelle Aufbauarbeit in Hamburg. Was haben Sie da vor?
Ja, Hamburg ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Stützpunkt aufgrund der Zahl der Bundesligisten, sowohl männlich wie weiblich. Das heißt, man hat hier ja schon halbe Nationalmannschaften oder sogar noch größere Kaderzahlen zur Verfügung. Also hier hat man fast schon einen dezentral-zentralen Aspekt beim Thema Spielerentwicklung. Und natürlich geht es da um die Rahmenbedingungen, aber es geht letzten Endes um das vernünftige Zusammenspiel aus Rahmenbedingungen und individuellen Trainingsmaßnahmen für die einzelnen Spielerinnen und Spieler. Und das ist ein sehr spannendes Konstrukt, das man angehen muss, weil die Wettkampfdichte im Hockey ja sehr zugenommen hat über die Pro League. Das heißt, das, was uns früher stark gemacht hat, viele zentrale Maßnahmen mit der stärksten Trainingsgruppe Deutschlands, der Nationalmannschaft, das kann man so nicht mehr realisieren. Und deshalb werden die Stützpunkte, die es in Deutschland gibt, eine überragend wichtige Bedeutung erlangen.
Welche Erfahrungen aus Ihrer Zeit beim Deutschen Fußballbund können Ihnen dabei auch helfen?
Oh, da gibt es sehr viele Erfahrungen, die mir da helfen können, denn ich war ja da quasi gar nicht für Sport zuständig, sondern für ein ganz anderes Feld. Und habe Projekte gemacht, habe Budgets verwaltet, also diese ganze Geschichte, diese sehr businessorientierte Landschaft, war mal ein sehr harter Schwenk im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und davon werde ich definitiv profitieren bei der neuen Aufgabe.
Ist man eigentlich seitens des Deutschen Hockeybundes nach Ihrem offenen, kritischen Brief auf Sie zugekommen und hat das Gespräch gesucht?
Ja, also Gespräche gab es auch schon vorher. Also ich habe den Kontakt ja nie abreißen lassen, auch zum damaligen Präsidium nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es 3,5 Jahre komplette Funkstille gab. Es gab immer Kontakte. Man ist auch auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht den ganzen olympischen Zyklus fertig machen will. Ich schulde ja sozusagen dem DHB noch einen abgeschlossenen olympischen Zyklus, im Scherz gesagt. Ich habe mir das überlegt, aber bin dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, zu sagen, nein, mache ich nicht. Wobei es dann auch so war, im Kontext der Nachfolgeregelung für Stefan Kermas, war es natürlich notwendig, eine schnelle Lösung zu finden. Und für diese erste Phase habe ich gesagt, okay, das kann ich auf jeden Fall machen. Aber darüber hinaus brauche ich dann eine andere Rolle.
Der DHB gehörte ja lange zu den erfolgreichen Verbänden im deutschen Leistungssport. Jetzt die Krise, kann man vielleicht genauso formulieren. Kann Ihnen die Leistungssportreform, die ja salopp formuliert Fördermittel an Medaillenchancen knüpft, jetzt eigentlich bei dieser Bewältigung der Krise helfen?
Oh, das ist eine gute Frage und sehr schwer zu beantworten. Ich würde mal sehr oldschool-mäßig sagen, nein, kann sie nicht oder ein bisschen ketzerisch, weil ich der Überzeugung bin, dass es in erster Linie immer von den Spielerinnen und Spielern ausgehen muss und nicht vom Struktursystem. Also die Motivationslage seitens der Spielerinnen und Spieler, die muss extrem hoch sein, damit sie auf beiden Feldern, die sie täglich beackern müssen. Die müssen studieren und müssen da was leisten und dann müssen sie zweimal Training am Tag abreißen. Wenn sie da genügend Spielerinnen und Spieler finden, die sich dieses Programm geben, dann ist der Hockeybund erfolgreich und kann auch Weltklasseleistungen abliefern. Und wenn wir da nicht genügend Spielerinnen und Spieler finden, egal wie die Struktur aufgebaut ist, dann können wir nicht in der Weltspitze bleiben. Also das ist eigentlich Fakt. Deshalb sage ich ganz oldschool-mäßig, für mich ist es eine Frage der Motivationslage auf Seiten der Spielerinnen und Spieler.
Dennoch konnte Ihre neue Position auch sicherlich durch die geflossenen Fördermittel installiert werden.
Ja, absolut. Wenn wir es jetzt so rum aufstellen, sage ich ja, ganz klar. Dann sind es natürlich sehr bedeutende und bedeutsame Hilfen. Gerade im Kontext, wie ich vorhin beschrieben habe, über den Wegfall eines Systems, das uns früher immer stark gemacht hat, viele zentrale Maßnahmen, dann muss man natürlich dezentral über die Stützpunkte gegenhalten, um genau die weggefallenen Maßnahmen zu kompensieren. Und das kann man schon gut machen. Wenn also ein Teil des Kaders als Mannschaft unterwegs ist und muss Pro-League-Spiele machen, dann sind natürlich andere Teile des Kaders, die sind nicht nominiert für die Spiele und die sind dann auch da. Mit denen kann man natürlich dann schon auch weiterarbeiten und muss auch weiterarbeiten. Und dann kann man vielleicht die Geschichten kompensieren. Und das wird sich ja zeigen, wie gut an den Stützpunkten gearbeitet wird mit den Kaderathleten und Athletinnen und inwieweit man diese These Kompensation einer weggefallenen wichtigen Stütze, inwieweit sich das bewahrheitet.
Zwei Seiten einer Medaille, Herr Weise, ja. Zum Schluss. Was, wenn der Olympiatraum platzt, wenn also erstmal seit den Spielen 1948 keine deutsche Hockeyherrenmannschaft dabei wäre, die Moskauer Boykottspiele 80 ausgeklammert?
Ja. Der Fall wird nicht eintreten und Punkt 1 und Punkt 2, damit beschäftige ich mich auch nicht. Also ich mache es genau andersrum. Ich male mir dieses Szenario nicht aus, sondern bin total fokussiert auf das, was ich beeinflussen kann. Und da werden wir sehr gut arbeiten und dann wird dieser Fall nicht eintreten.
Markus Weise war das, der Interimsbundestrainer der deutschen Hockeynationalmannschaft und neue Leiter des Bundesstützpunktes in Hamburg. Das Interview findet sich auch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/sport. Und unterdessen fegen die Berliner Fußballer in der Bundesliga die Kölner aus dem eigenen Stadion. 4:0 lautet inzwischen die Führung, weil Dedrick Boyata auch noch getroffen hat für Hertha BSC. Eine Minute ist regulär noch zu spielen. Nur Heimsiege heute in der Handball-Bundesliga. Göppingen schlägt Stuttgart 31:22, Minden bezwingt Lemgo 33:31. Erlangen gewinnt gegen Nordhorn-Lingen 26:25 und die Partie der Füchse aus Berlin gegen die Eulen aus Ludwigshafen hat Nikolaus Hillmann gesehen.
Das war ein souveräner Auftritt der Füchse vor mehr als 7000 Zuschauern. Die freuten sich vor allem über das Comeback des Kroaten Marko Koplja. Mehr als 18 Monate hatte er nach einem Achillessehnenriss gefehlt, erzielte gleich 2 Tore und verstärkte die Abwehr. Die stand sowieso gut gegenüber forderte Ludwigshafener. Dennoch nur 12:9 zur Pause. Die Offensive leistete sich zu viele Fehlwürfe. Das änderte sich in der zweiten Hälfte. Die Füchse nun auch im Angriff mit klasse Handball. Mit 29:19 gewannen die Füchse, klar und deutlich, Hans Lindberg war mit 9 Toren bester Werfer.
Das walisische Rugby-Team hat erstmals seit 28 Jahren bei einer Weltmeisterschaft wieder gegen Australien gewonnen und damit beste Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale beim Turnier in Japan. Zu diesem absoluten Topspiel der Gruppenphase Sebastian Trepper.
Es war der erste Fingerzeig im Vergleich der beiden Rugby-Welten. Die Europäer waren bei Weltmeisterschaften bisher zumeist den Mannschaften von der Südhalbkugel unterlegen. Südafrika, Australien und Neuseeland zeigten sich in den vergangenen Jahren dominant. In Japan könnte diese Vormacht allerdings bröckeln. Das Spiel Wales-Australien bewegte sich auf einem extrem hohen Niveau. Körperlich schenkten sich die Spieler nichts, krachten immer wieder mit großer Wucht in die Tackles. Und auch spielerisch gab es einige Highlights. Besonders durch den Waliser Gareth Davis, der einen australischen Pass abfing und bis zum erfolgreichen Versuch durchsprintete. Dennoch werden die meisten Rugby-Fans nach diesem Wochenende vor allem über den Gastgeber sprechen. Denn Japan besiegte am Samstag mit Favorit Irland und sorgte für eine echte Sensation. Unmittelbare Folge: In derselben Gruppe steht Schottland morgen im Spiel gegen Samoa bereits gehörig unter Zugzwang.
In der kommenden Woche beginnen in Stuttgart für die Turnerinnen und Turner die Weltmeisterschaften. Vor ihrem Heimpublikum wollen die deutschen Athletinnen gerade im Jahr vor den Olympischen Spielen glänzen. Eine aber wird sie alle in den Schatten stellen, die US-Amerikanerin Simone Biles, die beste Turnerin der Welt. Andrea Schültke porträtiert die Athletin, die Geschichte geschrieben hat.
12. August 2019. Simone Biles, das Thema in den Abendnachrichten des US-Fernsehsenders CBS.
The world's best gymnast made history twice over the weekend.
Die beste Turnerin der Welt habe am Wochenende doppelt Geschichte geschrieben. Moderatorin Nora O'Donnell meinte damit sowohl die mentale Stärke als auch ihre sportliche Vorstellung. Der gehockte Doppelsalto mit drei Schrauben. Simone Biles ist die erste Frau, die diese Höchstschwierigkeit turnt. Oh.
Just keep making history, Simone Biles.
Der Triple Double. Simone Biles katapultiert sich dabei aus einem Flickflack kommend hoch in die Luft, dreht sich in atemberaubender Geschwindigkeit mehrfach um die eigene Achse, während sie gleichzeitig einen Doppelsalto turnt. Für Laien mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Dieser Sprung ist der vorläufige Höhepunkt in der Karriere der 22-Jährigen. Sie gewann 4-mal olympisches Gold, war 4-mal Mehrkampfweltmeisterin, 3-mal holte sie den WM-Titel mit dem US-Team. Zahlreiche nationale Meistertitel kamen hinzu. Die erste Afroamerikanerin an der Weltspitze des Turnsports. Strahlendes Lächeln, Glitzeranzug, kraftvoll, stark und nahezu unbesiegbar. So das Bild von Simone Biles in der Öffentlichkeit. Dahinter auch weniger Glanz und Gloria. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester wuchs Simone bei ihren Großeltern Ron und Nelly auf. Die adoptierten die Mädchen, weil die leibliche Mutter aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen nicht für sie sorgen konnte. Biles Großvater ist heute ihr Manager und mit seiner Frau bei jedem Wettkampf dabei. Großmutter Nelly sagte der ARD auf die Frage nach den Lastern von Simone Biles:
Nach einem Wettkampf isst sie gerne Pizza oder mal ein Eis, aber nicht bevor der Wettkampf vorbei ist.
Vielleicht ein Zeichen für die Denkweise im US-Turnteam. Dort war unter anderem die Kontrolle über das Essen jahrelang extrem. Vor allem im Trainingslager auf der berüchtigten Ranch des Ehepaars Caroli. Auf der Anlage in Texas wurde exzessiv trainiert und gehungert. Die Folge bei vielen Athletinnen: jahrelange Essstörungen. Für den Erfolg wurden auch Turnerinnen mit gebrochenen Knochen für gesund erklärt. Unter anderem davon erfuhr die Welt im Januar 2018 zum ersten Mal. Und zwar im Missbrauchsverfahren gegen den ehemaligen Arzt des US-Turnteams, gegen Larry Nassar. Er hatte hunderte Sportlerinnen über Jahrzehnte sexuell missbraucht. Kurz vor dem Verfahren twitterte Simone Biles unter dem Hashtag MeToo:
Auch ich bin eine der vielen Überlebenden, die Larry Nassar sexuell missbraucht hat.
Mehr als 150 Betroffene erzählten im Gerichtssaal, was Larry Nassar ihnen angetan hatte. Missbrauch unter dem Deckmantel einer sogenannten Spezialbehandlung. Richterin Rosemary Aquilina verurteilte den Mann, den die Turnerinnen wiederholt als Monster bezeichnet hatten, zu 175 Jahren Haft.
I find that you don't get it.
Sie haben nichts verstanden. Sie sind und bleiben eine Gefahr und sollten nie wieder aus dem Gefängnis entlassen werden.
To walk outside of a prison ever again.
Kurz nach dem Urteil äußerte sich Simone Biles erstmals öffentlich. In der Today-Show des US-Fernsehsenders CNN erläuterte sie, wie sie das alles überstanden habe.
Ich glaube, wir können sehr gut verdrängen. Wir möchten nicht, dass es jemand bemerkt und wir wollen auch nicht darüber nachdenken. Wir möchten mit ganzem Herzen unseren Wettkampf machen und unser Land vertreten.
Sie sei in Therapie, erzählte sie. Simone Biles später im US-Fernsehsender ABC, nehme Mittel gegen ihre Angststörung. Vor den Olympischen Spielen in Rio hatte Biles Medikamente gegen ADHS eingenommen. Das hatte eine Hackergruppe bekannt gemacht. Und auch knapp 2 Jahre nach dem Prozess begleitet die sexuelle Gewalt durch Larry Nassar das Leben der Olympiasiegerin. Fragen dazu auch bei den US-Meisterschaften im August, dort also, wo ihr der Triple-Double gelang. Es sei nicht leicht anzutreten. Jeder Tag erinnere sie an das, was sie durchgemacht habe. An den US-Turnverband gerichtet, sagte sie:
Wir hatten ein Ziel. Wir haben alles getan, was sie von uns verlangten, auch wenn wir es nicht wollten. Und ihr hattet nur einen verdammten Job und konntet uns nicht beschützen.
All das wird Simone Biles nicht vollständig ausblenden können, wenn sie jetzt bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart antritt. Sie wird die sein, auf die sich alle Blicke richten. Auch die der Konkurrentinnen wie Elisabeth Seitz. Die beste deutsche Turnerin war beim Weltcup in Stuttgart vor wenigen Monaten gegen Simone Biles angetreten und sagte damals der ARD:
Es ist einfach mega toll zu sehen, was sie
macht und wie sie es macht, wie sie den Sport noch mal ein bisschen hervorhebt und auf eine andere Ebene bringt.
Diese andere Ebene. Wenn Simon Biles den Triple-Double auch in Stuttgart steht, wird er gemäß Regelwerk des Internationalen Turnverbandes ihren Namen bekommen. Die 1,45 Meter große Athletin wird strahlend im Mittelpunkt stehen. Sie wird lächeln und Erfolge feiern. Und sie wird ihre Geschichte fortschreiben.
Just keep making history, Simone Biles.
Die viele glanzvolle Höhepunkte hat, aber wohl auch eine traurige ist.
Soweit der Beitrag von Andrea Schildke. Und wer jetzt noch wissen möchte, wie die Fußballer des 1. FC Köln zu Hause gegen Hertha BSC so untergehen konnten mit 0:4, der muss Christian Schulze zuhören.
Das ist ein deutliches Ergebnis. 4:0 für die Hertha aus Berlin in Köln. Und alles begann logischerweise mit dem ersten Treffer. Das war der Schlüsselmoment im Spiel. Köln begann stark, dann der Treffer von Derusu nach 23 Minuten. Der gab Hertha Auftrieb. Kurz vor der Pause Platzverweis gegen den 1. FC Köln. Meret mit Rot runter. Die Kölner in Unterzahl versuchten es im zweiten Durchgang nochmal, aber dann kam Vedat Ibisevic. Kaum eingewechselt, traf er zum 2:0 und kurz darauf dann sogar zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte in der 84. Minute dann Innenverteidiger Boyata mit einem Kopfball nach Ecke von links zum Endstand von 4:0 für die Hertha in Köln.
Und das bedeutet, dass die Berliner Fußballer jetzt auf Tabellenplatz 10 stehen mit 7 Punkten. Köln dagegen ist auf dem Abstiegsplatz auf Tabellenplatz 17, knapp vor Paderborn. Die Paderborner haben die rote Laterne. Bleibt noch kurz Zeit für Eishockey-Ergebnisse. Geht so. Krefeld verliert gegen die Fishtown Penguins 1:2. Ingolstadt verliert gegen Mannheim. München gewinnt gegen die Ice Tigers. Straubing gewinnt gegen Köln. Und Wolfsburg verliert gegen Augsburg. Iserlohn unterliegt Düsseldorf. Und das war's. Sport am Sonntag mit Astrid Rawohl. Danke fürs Zuhören im Namen aller.